Willkommen zu einer neuen Folge Peter und der Wald, dem Podcast für alle, denen die Natur am Herzen liegt. Heute schauen wir uns mal an, wie Wald auf die vergangene Dürre reagiert, wie die Prognosen sind für den Herbst und auch für das kommende Jahr und was Wald daraus gelernt hat. Viel Spaß beim Zuschauen und Zuhören. Willkommen zu einer neuen Folge. Heute schauen wir uns mal an, was der Regen mit dem Wald macht, wie Wald sich von der Dürre erholt, wie er darauf reagiert. Wir sehen auf dem Boden aktuell, ich bin hier wieder in einem alten Buchenreservat unterwegs, doch etliche grüne Blätter auf dem Boden, was zeigt, dass bei uns der Regen wirklich ja, quasi in letzter Sekunde gekommen ist. Übrigens hinter mir sieht man auch relativ viel blauen Himmel durchscheinen. Ja, und das zeigt, dass doch ein Teil des Laubs verloren gegangen ist. Aber gut, dazu brauchen wir eigentlich nur auf den Boden zu schauen. Also die Wälder sind jetzt heller als üblich zu dieser Jahreszeit. Ja, der grüne Blattabwurf, der zeigt eben, dass die Bäume jetzt wirklich, ich will nicht sagen kurz vorm Verdursten waren, aber da wurde es jetzt wirklich eng. Ja, ihr wisst ja, wenn ihr die anderen Folgen gehört habt, es gibt ja so Stufen. Erst werden die Blätter braun abgeworfen, weil man doch die Reservestoffe rausholt. Dann teilweise auch gelb schon abgeworfen, ist noch nicht alles raus. Und dann sogar grün. Ne? Und ein echter Notabwurf sieht übrigens so aus, dass dann wirklich innerhalb weniger Tage das Laub, grüne Laub, Zentimeter hoch auf den Wegen liegt. Also ganz so schlimm war es jetzt nicht. Aber man sieht eben doch, dass da schon einige Lücken im Kronendach sind. Übrigens werden die Wälder, vielleicht ist das bei euch schon so, es hat ja ganz unterschiedlich geregnet, also die Wälder werden jetzt wieder grüner. Wieso? Eigentlich geht das ja gar nicht, weil die Bäume können jetzt keine neuen Blätter mehr bilden. Das konnten sie bis Ende Juni mit den sogenannten Johannistrieben. Das ist eine Notmaßnahme, wenn es einen Spätfrost gegeben hat oder, was auch immer mal wieder von Natur aus vorkommt, ein starker Parasitenbefall, also mit Schmetterlingsraupen zum Beispiel, die Wälder auch komplett entlauben können. Habe ich selber schon mal gesehen. Und das ist für Bäume ähnlich dramatisch wie eine Dürre, weil sie ja dann auch keine Photosynthese mehr machen können. Aber sie können eben bis Ende Juni, und dann ist der Raupenbefall meistens durch, eben noch diese Johannistriebe bilden und damit auch neues Laub. Das geht jetzt nicht mehr, obwohl, wir kommen nachher drauf zurück. Doch, es geht schon noch. Aber da kommen wir nachher drauf. Ich wage mich mal an ein paar Vorhersagen, wie die Wälder jetzt reagieren auf diese Regengabe. Punkt 1, der Abwurf von Laub wird jetzt eingestellt. Also außer bei Bäumen, die tot sind. Wobei, die können es unter Umständen gar nicht mehr abwerfen, weil zum Abwerfen des Laubes muss ja eine Korkschicht gebildet werden, eine Trennschicht. Und die können Bäume ja, wenn sie tot sind, nicht mehr bilden. Also kann es sein, dass komplett abgestorbene Bäume jetzt auch mit braunem Laub stehen bleiben. Die noch fit sind, die werden sicher einen Großteil des braunen Laubs los. Die hören jetzt auch auf, grüne Blätter abzuwerfen. Ja, sobald die Wurzeln merken, ey, es gibt wieder Wasser. Die Wurzeln, an den Wurzelspitzen sitzt ja das Gehirn der Bäume. Und dann hören die sofort auf damit, es ist ja kein Ballast, aber diese Entweichstelle von Wasserdampf, ne, diese undichten Stellen sozusagen, das sind Blätter ja letztendlich, den Abwurf zu stoppen, weil sie haben ja jetzt genug Wasser. Zumindest bei uns hier hat es nämlich bisher über 60 Liter geregnet, jetzt innerhalb von einer Woche. Und das ist schon mal ganz gut. Ne, damit kommt man schon mal eine Runde weiter. Wir gucken mal, machen wir mal einen üblichen Grabetest, wie es hier im Laub aussieht. Wir schauen mal, was das gebracht hat. Ach, das ist ja interessant. Also nochmal, wir waren bei 60 Liter. Und diese 60 Liter, die sind tatsächlich wie tief gekommen? Na, ich würde mal sagen, wie viel sind das? Warte mal. Ja, so 7-8 Zentimeter. Also es ist ein bisschen unterschiedlich. 7-8 Zentimeter, aber es ist schon im Bereich der Feinwurzeln. Ne? Die Feinwurzeln sind ja schon ganz oben im Humus. Und die kriegen jetzt auf jeden Fall schon Wasser. Das ist ja schon mal gut. Ah, hier sehen wir auch schönes, frisches Pilzgeflecht. Den Pilzen ging es jetzt auch echt dreckig.
Ne, und aber hier, ne, so in etwas größerer Tiefe, also sagen wir mal jetzt 10 cm, da ist es doch noch trocken.
Ja, und wir waren ja beim Thema, wie erholen sich die Wälder. Also erstmal meine Vorhersage, der Laubabwurf wird logischerweise eingestellt. Und weil die braunen Blätter bei den noch lebenden Bäumen dann runterfallen, darunter, das waren ja nur die oberen Kronenschichten, zumindest bei sehr vielen Bäumen, darunter sind ja noch grüne Blätter. Ne? Also hier bei den Buchen sieht man das sehr schön. Sind auch übrigens noch Vollbelaubte dabei. Wow, Wahnsinn. Ne? Da hinten ist ein Exemplar. Das ist tatsächlich noch fast vollbelaubt. Auch der Baum, wo ich drunter stehe, der hat zwar Laub verloren, aber ist trotzdem noch bis ziemlich weit oben belaubt. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie die Bäume durch die Dürre gekommen sind. Da zeigen sich übrigens auch unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, da ist zwischendrin, man kann sich halt wirklich schlecht sehen, da sind auch Bäume, die schon sehr schütter sind. Also ganz unterschiedlich. Ach, das ist ja interessant. Ja, also man sieht jetzt, welche Bäume eben besser mit der Dürre zurechtkommen und welche nicht. Dazu müssen sie übrigens sehr eng zusammenstehen, weil ansonsten kann das auch ein Standortunterschied sein. Gerade in der Stadt, im Garten, je nachdem, wo da früher der Bagger gelaufen ist, was da an Erde angefüllt worden ist, wie dick der Boden da ist, da kann das sehr unterschiedlich sein. Im Wald ändert das sich nicht gerade auf 3 Meter. Ne? Also wenn die Bäume, sagen wir mal, 100 Meter auseinanderstehen oder im Unterhang statt im Oberhang, da gibt es natürlich schon größere Unterschiede, aber so relativ dicht zusammen nicht. Ne? Also da sieht man die Charakterunterschiede sozusagen. Die jungen Bäume haben es auch relativ gut überstanden hier. Ein paar sind abgestorben. Gucken wir mal hier. Hier ist zum Beispiel einer, der sieht aus, als hätte es hinter sich, muss aber nicht unbedingt sein. Ich bin mal gespannt. Die Zweige, das kann man ja so ein bisschen gucken, taucht dann noch grün unten drunter auf. Oh nee, der ist sogar schon vertrocknet, abgebrochen. Also wenn er noch grün unten drunter auftaucht, damit die Rinde so ein bisschen dünner macht, dann ist das ein Zeichen, dass er noch lebt. Ja, also die Wälder werden erstmal wahrscheinlich jetzt wieder grüner, so von der Optik her. Dann glaube ich, bin mir ziemlich sicher, die Bäume sind ja nicht fertig geworden mit der Einlagerung von Reservestoffen für den Winter. Also für die Buchen war es dieses Jahr besonders bitter. Die haben ja geblüht, die haben sehr viel Energie in die Samenproduktion gesteckt. Ein Teil davon haben sie auch vorzeitig abgeworfen. Ich kann jetzt hier nicht erkennen, wie viel da noch drauf hängt. Dafür ist ja noch zu viel Laub auf den Bäumen. Aber einen Teil der Bucheckern haben sie auf jeden Fall abgeworfen. Ich gucke mal, ob ich hier im Laub welche finde. Nee, das sind alte Blütenreste. Nee. Also allzu viel scheint es nicht zu sein, aber es sind ja viele Bäume, die Notabwürfe machen. Auch Obstbäume, die schon ganz viele Äpfel verloren haben zum Beispiel. Dann glaube ich, dass die Bäume, das habe ich zumindest schon häufiger beobachtet, nach solchen Trockensommern länger grün bleiben im Herbst. Warum? Weil sie müssen ja jetzt aufholen. Sie müssen diese Sommerpause, diese Zwangspause von, bei uns waren es doch so 2 Monaten, diese Pause müssen sie jetzt aufholen, um noch Reservestoffe für den Winter einzulagern. In den Wurzeln, in der Rinde, damit sie über den Winterschlaf kommen. Und deswegen ist es sehr, sehr gut möglich, dass das Laub länger an den Bäumen bleibt. Übrigens hört man dann regelmäßig, das sei der Klimawandel mit der verlängerten Vegetationsperiode. Nee, die Bäume gehen ja voll ins Risiko. Der Winter kann ja trotzdem im Oktober schon Schnee geben. Dann brechen die Laubbäume ab. Das ist einfach, weil die noch Hunger haben. Dann machen die hinten raus halt länger. Ich würde mal auch wetten, dass die Kirschbäume dieses Jahr nicht so feuerrot verfärben. Also die Rotfärbung, die kostet Kraft. Das ist ja eine Abwehrmaßnahme gegen Blattläuse, weil Blattläuse rot nicht so gut sehen können. Tarnen sich Bäume damit, die im Herbst so schön rot werden. Das kostet aber Energie, diese Anthocyane nochmal zu bilden. Und wenn man die Energie nicht hat, dann wird man blasser rot oder nur so ein leichtes Orange und dann wirft man schon ab. Das ist logisch. Lieber mehr Blattlausinfektionen, als dass man gar nicht durch den Winter kommt, weil die Vorräte schon aufgezehrt sind. Also das kann sein, dass das Farbspiel nicht so stark wird jetzt im Herbst, dass die Bäume eben länger grün bleiben. Und es passieren noch andere Dinge, die man nicht so leicht sieht oder eigentlich gar nicht sieht. Zum Beispiel im Wurzelbereich. Es sind sicher viele Feinwurzeln abgestorben durch die Trockenheit. Also Trockenheit vertragen Wurzeln eigentlich gar nicht gut. ein bisschen was halten sie aus, aber nicht allzu viel. Und diese Feinwurzeln, die wirken ja wie so ein Netz, was die Bäume im Boden auch mit verankert. Und ich habe das selber schon mal erlebt nach einem Trockensommer, wann waren das? 2018, 19 irgendwie so. Da ist eine von den alten Kiefern bei uns im Garten bei Windstille, es hat ein bisschen Nieselregen gegeben, morgens um 8, ich kam gerade zur Haustür raus, krachend umgefallen. Ein Riesenstamm, ein Riesenbaum, wie aus dem Nichts. Und ich habe dann natürlich geschaut, was ist da gewesen. Es sah für mich so aus, das kann man nicht so ganz genau feststellen, als ob doch da ein ganzer Teil der Feinwurzeln abgestorben wäre. Ich denke, das ist ein Teil des Rätsels zumindest, weshalb dieser Baum umgestürzt ist. Also das kann passieren, dass sie an Standsicherheit verlieren. Das regeneriert sich natürlich, ne? Also auch über den Winter. Wurzeln wachsen ja auch während des Winterschlafs weiter. Auch unser Gehirn arbeitet ja beim Schlaf weiter. Das wird passieren, dann werden Bäume einen Teil ihrer eisernen Reserve verloren haben. Also das gibt es auch in Untersuchungen, da ist man überhaupt erst drauf gekommen, dass auch in den Wurzeln langjährige Reserven angelegt werden. Also nicht nur für den nächsten Winter, sondern sozusagen wirklich absolute Notration. Wie ist man drauf gekommen? Man ist drauf gekommen, indem man Zucker untersucht hat. Da kann man schauen, wie alt ist dieser Kohlenstoff in den Wurzeln und ist dann drauf gekommen, dass die Wurzeln schon sehr, sehr alt sein müssen. Und dann hat man das mal verglichen. Also man dachte, wusste von den Reserven nichts. Hat einmal geschaut, wie alt ist dieser Wurzelkohlenstoff. Oh, diese Wurzeln sind schon sehr, sehr alt. Und ist dann drauf, also 10 Jahre, 12 Jahre, wenn ich das richtig erinnere, und ist dann drauf gekommen, nee, wir könnten ja mal nach den Jahresringen schauen bei den Wurzeln. Wurzeln bilden Jahresringe, genau wie der Stamm. Und diese Jahresringe waren dann nur beispielsweise 3 oder 4 Jahre. 3 oder 4 Jahresringe. Das passt also gar nicht zum Alter des Zuckers. Und dieser Zucker, der ist anscheinend in die Wurzeln transportiert worden aus Speicherorganen, zum Beispiel in der Rinde oder aus älteren Wurzelteilen und dann wieder aktiviert worden zum Verbrennen. Also die Notreserve wurde da verbrannt, die über viele Jahre gespeichert werden kann. Auch da wird sicher einiges verbraten worden sein in diesem Sommer. Und bevor wir mal in die noch kleineren Reaktionen kommen, gehen wir nochmal in eine größere, die ihr möglicherweise jetzt im Herbst bei etlichen Bäumen seht, dass die nämlich nochmal austreiben. Ich hatte ja vorhin gesagt, eigentlich geht das gar nicht. Johannistrieb, ne, Johannes ist 29. Juni ne, und danach ist dieser Trieb benannt, nach dem Johannistag. Und im Juli, August geht das nicht mehr und im September, Oktober auch nicht mehr. Aber wenn Bäume hungern und schaffen es nicht mit dem verbliebenen Laub, genug Reservestoffe aufzubilden, dann treiben sie häufig im Herbst nochmal aus. Und zwar diesmal nicht Johannistriebe, sondern das ist dann der Trieb, der eigentlich, also es sind Knospen, die eigentlich für nächstes Frühjahr vorgesehen waren. Die werden aktiviert. Übrigens blühen dann auch Bäume gleichzeitig, weil ein Baum kann ja nur Druck auf die Zweige geben und alle Knospen austreiben. Er kann nicht sagen, die Knospe treibt aus, die nicht, die treibt aus, die nicht. Also es gibt Druck auf die Zweige, die Knospen pumpen sich auf und treiben aus. Und dann blühen die Bäume und dann ist häufig zu lesen, mal schauen, ob wir es dieses Jahr auch wieder haben in der Presse, dass die Bäume sich vertun, die denken, es wäre Frühjahr. Ne? Die Bäume sind nicht blöd, die merken das ja, dass es kälter wird, dass die Tage kürzer werden. Das schneiden die alles genau mit. Ne? Bäume sind intelligent, die sind ja nicht blöde. Und dann blühen sie halt auch, weil sich das nicht vermeiden lässt, wenn man austreibt. Und dann treiben sie halt nochmal aus und dann ist es halt immer so ein Roulette-Spiel. Die Energie, die ins Austreiben, das kostet ja erstmal Energie, gesteckt wird, die müssen ja auch dann neue Knospen bilden fürs nächste Frühjahr. Die alten haben sie ja dann gerade im Herbst zusätzlich verbraucht. Also können sie insgesamt mehr Energie erzeugen, als diese Aktion gekostet hat. Das Problem der Bäume, die Tage werden kürzer, ne, die Solarenergie nimmt also ab. Und dass die Gefahr von Spätfrosten steigt. Bäume werfen ja nicht umsonst ihre Blätter im Herbst ab. Die brauchen sie ja eigentlich nicht mehr. Und deswegen lagern sie keine Frostschutzmittel ein. Und deswegen können Blätter erfrieren. Und die können jetzt nicht einfach hingehen und sagen, oh, dieses Jahr lagern wir aber Frostschutzmittel ein. Sie können solche Stoffe gar nicht produzieren. Also die Laubbäume, die Nadelbäume sehr wohl. So, jetzt hat man die Blätter dran und dann kommt es halt darauf an, haben wir noch einen milden Oktober, November vielleicht sogar noch, dann kann man tatsächlich ordentlich Zusatzenergie bunkern und den trockenen Sommer wenigstens ein bisschen ausgleichen. Das sollte etlichen Bäumen dann auch gelingen. Also dass diese alten Buchen das machen, das habe ich noch nie gesehen, aber die sind ja auch ein bisschen schlauer. Ja, die haben ja schon über 200 Jahre auf dem Buckel hier. Die sind ein bisschen schlauer und haben einfach den unteren Kronenteil an Laub belassen. Also die tanken jetzt sicher schon wieder ordentlich Energie, lagern schon wieder ordentlich Zucker ein, jetzt schon nach dieser kurzen Zeit. Die Nadelbäume übrigens logischerweise auch. Solange die grün sind, können die jetzt auch direkt weitermachen. Das machen sie auch, selbst wenn das noch nicht so tief in den Boden geht, aber die Feinwurzeln, die haben jetzt schon wieder Wasser und die Blätter haben ja auch ein bisschen Wasser aufgenommen. Also insgesamt ist die Wasserversorgung jetzt so, dass die Photosynthese wieder in Gang kommen kann. Ist alles noch nicht optimal. Wir haben es ja gerade gesehen, der Boden ist erst ein paar Zentimeter durchfeuchtet. Bei 60 Liter Niederschlag, das glaubt man ja gar nicht. Da sieht man mal, wie viel Defizit wir haben und wie lange es dauern wird, bis das wieder aufgefüllt wird. Also bis der Boden hier wieder so richtig, richtig gut gefüllt ist, das kann Januar, Februar werden. Aber immerhin, die heftigste Dürre ist schon mal gestoppt und das Ökosystem kann jetzt wieder loslegen. Und auch die ganzen Tiere und Bakterien und Pilze und so weiter, die können jetzt zumindest teilweise wieder vernünftig arbeiten. Gut, also vielleicht treiben die Bäume im Herbst zumindest einige Exemplare nochmal aus und blühen dabei. Und ihr wisst ja, nein, die Bäume vertun sich dann nicht. Es passiert aber auch noch auf einer anderen Ebene etwas. Und zwar auf der genetischen, genauer gesagt auf der epigenetischen Ebene. Bäume lernen ja. Bäume können lebenslang lernen. Also gerade so schöne alte Bäume, wie diese Buche, neben der ich hier stehe, das ist auch ein Wissensspeicher, genauso wie ein alter Mensch. Also diese Buche hier, die hat schon wahnsinnig viel erlebt. Die hat auch die große Dürre 1947 miterlebt. Die hat die große Dürre von 2003 miterlebt. Die hat die Dürrejahre 2018, 19, 20 miterlebt. Und die hat natürlich auch diesen Dürresommer miterlebt. Und sie hat dazugelernt. Und wie gut Bäume lernen können, das zeigt zum Beispiel ein Schweizer Versuch an Kiefern. Da hat man Kiefern bewässert, ein Teil, und also in so Versuchsfeldern, und ein Teil der Kiefern nicht. Und dann hat man mal geschaut, was macht denn der Nachwuchs? Denn da sieht man das Lernverhalten besonders gut. Was macht denn der Nachwuchs dann dieser Kiefern, wenn er einer Dürre ausgesetzt wird? Und da hat man sehr schön gesehen, der Nachwuchs von den bewässerten Kiefern ist besonders heftig betroffen worden von der Dürre, während die Kiefern, die man nicht bewässert hat, die sind mit der Dürre gut klargekommen. Also scheinen die Mutterbäume Informationen weitergegeben zu haben, und zwar direkt. Früher hat man ja gedacht, Evolution passiert durch Mutation, also dass bei einer geschlechtlichen Vermehrung zum Beispiel Gene sich ändern, unsauber kopiert werden, wie auch immer, und dann entstehen Individuen mit neuen Eigenschaften. Und diese Eigenschaften waren dann entweder positiv, die haben sich durchgesetzt, oder negativ, dann war es halt nichts und die entsprechenden Individuen sind dann halt gestorben, aber es haben sich dann halt die Besten durchgesetzt. Ja, das ist eine Variante, die andere Variante ist aber epigenetisch. Epigenetisch, also das ist so eine Übergenetik. Nehmen wir mal das Beispiel bei Menschen. Wir haben ja auch in jeder Zelle den exakt identischen Bauplan. Und der Bauplan, da ist alles drauf. Und da ist drauf, wie wird ein Ohr gemacht, wie wird ein Auge gemacht, wie wird eine Nase gemacht, wie werden Knochen gemacht, wie wird Haut gemacht und so weiter und so weiter. Überall ist exakt der gleiche Bauplan drin. Und die Frage ist, wie geht das, dass sich da so viele verschiedene Zellen bilden, das geht durch Epigenetik. Es sind also chemische Substanzen, die lagern sich an den Genen an und dementsprechend werden die entweder ausgelesen oder unterdrückt. Und es wird halt immer das Passende ausgelesen. Logischerweise, wenn es nicht passt, hätte man ein Problem. Dann wäre man nicht mehr fit für die Umwelt. Es wird das Passende ausgelesen und das Unpassende wird unterdrückt. Das ist Epigenetik. Und die kann sich im Laufe des Lebens, kann sich das ändern. Und zwar je nachdem, was man erlebt hat. Dann merkt der Körper, die Strategie funktioniert besser, dann aktiviere ich die doch. Und die andere, die hat in diesen Zeiten nicht so gut funktioniert, dann unterdrücke ich die doch. Also das kann auch das Verhalten. Das Verhalten wird auch genetisch geprägt. Und das haben zum Beispiel diese Kiefern ihrem Nachwuchs weitergegeben. haben also das unpassende Verhalten unterdrückt und das passende aktiviert. Das ist übrigens etwas, was Bakterien ja auch können. Also wenn die merken, bei Bäumen klappt es mit der Dürre nicht so gut und die haben da noch Strategien auf den Genen, dann können Bakterien diese Gene tatsächlich aktivieren. Also Bakterien sind letztendlich auch epigenetische Faktoren. Die kann man natürlich schlecht vererben. Bei Menschen gibt es dazu nicht so wahnsinnig viel Forschung. Das hat man in den Niederlanden zum Beispiel festgestellt nach dem Krieg. Von Eltern, die im Krieg gehungert haben, haben die Kinder ein anderes Essverhalten an den Tag gelegt. Ansonsten beschränkt sich diese epigenetische Forschung eher auf Zwillingsforschung. Also man macht ja keine Versuche mit Menschen. Es ist auf die Zwillingsforschung, weil Zwillinge sind bei der Geburt genetisch identisch, auch epigenetisch identisch. Und dann im Laufe des Lebens erleben die, wenn die nicht gerade zusammenleben und genau dieselben Sachen machen, dann kommen Unterschiede durch die Lebensweise zustande. Und am Ende des Lebens unterscheiden sich auch eineiige Zwillinge epigenetisch erheblich und geben das natürlich auch an ihren Nachwuchs weiter. Das machen wir Menschen also auch. Und das passiert bei den Bäumen hier auch. Also dieser Dürresommer, der wird sich im Nachwuchs niederschlagen, der dann tatsächlich besser vorbereitet ist. Das hat natürlich seine Grenzen, überhaupt keine Frage. Irgendwo ist dann Schluss, also bei der Fichte zum Beispiel, da wird das nichts mehr. In den allermeisten Gegenden in Deutschland, weil das eben eine Baumart ist, der Höhenlagen oder der Arktis. Aber die ist immer auf jeden Fall im hohen Norden und die hat es hier immer schon schwer gehabt. Die war hier immer schon an der Grenze. Wobei interessanterweise die Fichten, die hier schon häufiger mit Trockenheit zu tun hatten, besser vorbereitet sind als Fichten, die bisher in Saus und Braus gelebt haben. Also ich habe das selber mal, ich glaube, es war der erste harte Sommer 2003, den ich hiermit erlebt habe. Da sind Fichten im Südhang auf Fels und so weiter, die waren kaum betroffen vom Absterben, während Fichten, die auf Böden standen, die erstmalig so tief ausgetrocknet sind, zumindest erstmalig im Laufe des Lebens dieser noch relativ jungen Fichten, die waren damals, glaube ich, so 40, 45-jährig, da sind welche abgestorben und es sind welche geplatzt. Also die sind so schnell gewachsen. Fichten in Plantagen werden ja letztendlich gehalten wie Mastschweine. Also alles gleich alt, die werden jung geschlachtet, also in der Regel spätestens so mit 80. Manchmal lässt man sie auch 100 Jahre alt werden. Und die sollen sehr, sehr schnell wachsen. Das machen Bäume ja von Natur aus nicht. Also hier diese jungen Bäume, die hier unter den alten Buchen stehen, die wachsen ja ganz langsam. Die sind ja teilweise schon deutlich über 100 Jahre alt, die kleinen. Das ist für die Forstwirtschaft uninteressant. Man will schnell industriell Massenware erzeugen. Und dazu kriegen die sehr viel Licht. Das nennt sich Lichtmast. Die werden mit Licht gemästet. Da machen sie also sehr viel Zucker, machen sehr große Jahresringe. Und wenn es dann trocken wird, dann reißt solches Holz auf. Also platzen ist vielleicht der falsche Ausdruck, weil es ist ja durch Trockenheit bedingt. Also sie platzen ja nicht auseinander, sondern das Holz schrumpft und reißt dann auf. Und das sind gerade die, die besonders viel Platz hatten, die besonders schnell gewachsen sind. Die kriegen dann so Risse. Das sieht aus wie vom Blitz getroffen. Also viele Leute denken, das ist eine Blitzrinne. Nee, eine Blitzrinne, die ist relativ breit. Ich würde mal sagen so 3-4 Zentimeter. Und geht so den Stamm runter und da ist dann die Rinde weg und auch Holz gesplittert und geplatzt, während Wasserdampfexplosion im Holz, während ein Trockenriss, es ist wirklich ein Riss, der tief ins Holz reingeht. Und der Stamm ist übrigens kommerziell dann entwertet. Also da kommen ja direkt Pilze rein, das fault. Also diese Massenbaumhaltung, gerade in Zeiten des Klimawandels, ist die auch nicht besonders gut, weil man dann eben das Risiko hat, dass gerade die Bäume, die man besonders gemästet hat und gehätschelt hat, das sind dann häufig die ersten, die die Grätsche machen. Die haben ja übrigens auch besonders große Kronen. Und große Kronen sind immer negativ in Bezug auf den Wasserverbrauch. Deswegen versuchen Bäume in Urwäldern nicht allzu große Kronen zu bilden. Hier bei diesem Wald ist das so ein Ding. Die großen Bäume haben schon nicht ganz so große Kronen wie in einem stark bewirtschafteten Wald, weil hier schon lange nichts mehr passiert ist, so 30, 35 Jahre lang nicht und auch davor nicht allzu viel. Aber die sind schon etwas größer als in einem Urwald. Also im Urwald sind die noch ein bisschen kleiner, die Kronen. Also der Baum, der Wald hier, der tastet sich da so langsam ran an eine Dürrefestigkeit. Ja, also das bei den Fichten, achtet mal drauf, wenn ihr mal so spazieren geht durch solche Fichtenplantagen, ob ihr da Bäume findet, die frisch gerissen sind. Das müsste diesen Sommer eigentlich bei etlichen passiert sein. Die, also zumindest dort, wo wir bisher mit der Dürre noch nicht so viel zu tun hatten. Also es können regenreiche Gebiete im Schwarzwald zum Beispiel sein, im Bayerischen Wald, im Voralpenland und so weiter. Also da, wo es zumindest in den vergangenen Jahren bei den Dürren noch nicht so große Probleme gab, aber dieses Jahr. Ne? Also dort, wo es zum ersten Mal so richtig hart durchschlägt, da tauchen diese Risse sicher gehäuft auf. Könnt ihr mal gucken bei Waldspaziergängen. Aber wir waren noch mal in der Epigenetik zurück. Also es ging ja darum, wie weit ist der Rahmen. Bei der Fichte ist der Rahmen schon überschritten, aber hier in diesem Buchenwald zum Beispiel ganz sicher nicht. Die geben Informationen über die Samen an die nächste Generation weiter, aber nicht dieses Jahr. Warum nicht? Die Bucheckern hängen ja schon an den Zweigen. Also die können das ja erst bei der nächsten Blüte und Befruchtung dann entsprechend weitergeben. In den Bucheckern selber, das sind ja kleine Embryos, die wachsen ja jetzt schon, da ist genetisch ja schon alles gelaufen. Und zwar mit der Bestäubung allerspätestens, also im Frühjahr. Und da war es ja noch schön feucht. Also da kann jetzt epigenetisch nichts mehr dazugekommen sein. Vielleicht schauen wir mal, ob die Bucheckern überhaupt überleben oder ob ein Großteil auch noch im weiteren Verlauf des Sommers, der Sommer ist ja noch nicht zu Ende, abgeworfen werden. Ja, also ob der Sommer zu Ende ist oder nicht, kommt drauf an, wann ihr die Folge hört. Es gibt ja ein astronomisches Sommerende, das ist dieses Jahr, weiß ich gar nicht, 21. oder 22. September, Tag- und Nachtgleiche. Und meteorologisch sagt man, glaube ich, 1. September ist Herbstanfang. Den Bäumen ist das ja wurscht, wie wir es definieren. Entscheidend ist ja, dass die Vegetationszeit noch andauert, ne, und dieses Jahr möglicherweise sogar durch die Bäume ein bisschen verlängert wird. Gut, also epigenetisch können die bei der nächsten Blüte diese Strategien weitergeben. Und das werden sie ganz sicher tun. Das werden sie ganz sicher tun. Das heißt, die nächste Baumgeneration ist wieder ein Stückchen besser darauf vorbereitet. Die jetzt schon steht, die muss halt auf eigene Kosten sozusagen lernen. Also das heißt nicht, dass ich habe ja gesagt, ein Teil von diesen kleinen Buchen ist schon 100 Jahre alt und älter. Das heißt nicht, dass die auf die kommenden Sommer schlechter vorbereitet sein müssen. Das hängt davon ab, wie gut sie im Lernen sind. Ne? Und das ist halt sehr unterschiedlich, wie man hier an etlichen Bäumen sieht. Also die meisten sehen in der Krone, finde ich, noch ganz gut aus. Einige sind schon sehr angeschossen. Das heißt, die haben es entweder nicht so gut gelernt. Ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, vielleicht gibt es auch bei Bäumen Unterschiede im Lernverhalten. Warum denn nicht? Es sind ja Individuen. Ne? Wenn man das komplette genetische Paket mitbekommt von der Mutter, dann sind die Startvoraussetzungen für alle gleich gut. Ne? Aber wenn es jeder selber lernen muss, da werden es halt nicht alle schaffen. Ne? Und das sieht man hier auch, dass eben doch ein paar, es sind aber allerdings nicht allzu viele, also ich bin schon überrascht, aber ein paar sind sicher auch vertrocknet. Also eins habe ich ja vorhin gefunden. Aber die meisten sehen hier echt noch gut aus. Und wir waren ja immer wieder hier zusammen, also ihr mit mir in diesem Waldbestand hier. Und wir haben den Boden nachgeguckt, der war ja auch hier furztrocken. Ne? Also die haben es insgesamt gut ausgehalten. Was ist gerade bei solchen Gespannen, also wenn Bäume artgerecht wachsen können, also wild, dann haben wir hier die Mutterbäume mit ihrem Nachwuchs. Wir haben hier Eichen, wir haben hier Weißtannen, wir haben hier Buchen. Auch die verschiedenen Baumarten hier drin, die helfen auch. Warum? Die helfen über diesen hydraulischen Lift. Also dass Altbäume zumindest so lange unten im Boden noch Wasser ist, das war jetzt sicher auch irgendwann versiegt, aber so lange konnten die aus dem Unterboden Wasser in den Oberboden pumpen. Das machen die nachts und entlassen das dann in den oberen Bodenschichten. Das machen die alten Bäume und davon profitieren dann die Jungen. Na, die kommen mit ihren Wurzeln nicht so tief. Das sind immer hydraulische Lift, also die Wurzeln pumpen auch nachts weiter Wasser. Oben die Blätter sind zu, da wird nichts mehr abgenommen. Bäume pumpen sich übrigens ganz leicht auch nachts auf. Also der Stamm wird um 0, irgendwas Millimeter dicker. Also man kann es zumindest messen. Und das deutet also auf einen Pumpmechanismus hin. Das ist ja die große Streitfrage immer, wie kommt das Wasser nach oben? Es kann nicht mit der Transpiration der Blätter zu tun haben, weil die nachts halt nichts transpirieren. Aber die Wurzeln entlassen tatsächlich in den oberen Bodenschichten dann Wasser und davon profitiert natürlich auch der alte Baum. Der kann es tagsüber dann direkt startklar weiter nutzen, aber natürlich auch die jungen Bäume, die gerade eben in solchen Wäldern, wo alte Bäume da mitstehen und nicht nur kühlen, das machen sie ja auch noch und Schatten spenden und so weiter, sondern eben auch Wasser bereitstellen für den nächsten Tag. Also schon ganz, ganz klasse. Ja, also das ganze System lernt. Wir wissen aber allerdings nicht, was lernen denn Bakterien. Also wir wissen, das wurde schon mal gesagt, dass Bakterien sich auch epigenetisch bei Bäumen einmischen. Diese ganzen anderen Dinge sind schlecht erforscht. Also alle passen sich ja an auf Dürre und das System wird diesen Sommer schmerzhaft einiges dazugelernt haben und dadurch auf kommende Dürren besser vorbereitet sein. Und das kann Forstwirtschaft auch messen. Das kann man sogar messen. Diese Vorbereitung, diese generelle Verhaltensänderung, egal wie das Wetter wird, diese Bäume werden vorsichtiger. Woran merkt man das? Das merkt man forstwirtschaftlich am Zuwachs. Also der Wald wird ja immer rein forstwissenschaftlich, und nicht immer, aber doch in allermeisten Fällen, über den Holzzuwachs gemessen. Das ist ja das, was interessiert. Ist ja auch erstmal nicht schlimm. Und der Holzzuwachs in Waldbeständen, so Wald wird ja in Bestände eingeteilt forstwirtschaftlich, ein Wald, der schon eine Dürre mitgemacht hat, da sinkt der Zuwachs dauerhaft. Das weiß man schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das kann man ja messen. Ne? Wurde mal der Durchmesser gemessen, die Höhe gemessen bei den Stämmen. Und dann guckt man, wie viel dicker ist er geworden. Kann man ausrechnen, das macht so und so viel Holzmasse. Und dann weiß man, es wächst hier nicht mehr so viel nach, wie dieser Wald eigentlich können müsste. Aufgrund vom Niederschlag oder was er bisher geleistet hat oder vom Boden her und so weiter. Es wächst auf einmal weniger nach, und zwar nach der Dürre. Und dauerhaft, selbst wenn es in einem Jahr dann viel regnet, insgesamt sinkt der Holzzuwachs, weil Wälder sparsamer mit Wasser umgehen. Und zwar für den Rest ihres Lebens. Das ist auch eine gute Anpassung übrigens. Für die Forstwirtschaft ist es natürlich schlecht. Dann ist der Standort nicht mehr so ertragreich, so heißt es ja dann. Man nennt das auch Wuchsdepression. Für den Wald selber ist das eine Vorsichtsmaßnahme. Also ich spreche ausdrücklich nicht von Bäumen, sondern vom Wald. Wir wissen ja gar nicht genau, wer da genau was dann bewirkt. Aber alle miteinander werden sehr viel vorsichtiger und verbrauchen ihr Wasser anders, versaufen also im Frühjahr nicht mehr das ganze Winterwasser auf einmal. So nach dem Motto, wir haben ja genug, da können wir jetzt mal ordentlich loslegen. Sondern treten ein bisschen auf die Bremse und dann, weil Wald, Boden, Wasser ja auch in heißen, trockenen Sommern sehr gut speichert, hat man dann einfach länger etwas davon und das trägt eben sehr viel länger in die Dürre Wochen und Monate hinein. Und das hat man auch bei diesem Wald hier sehr schön gesehen. Der hat das ja sehr, sehr lange ausgehalten, bevor er dann doch jetzt in den letzten ein, zwei Wochen vor dem großen Regen dann reagiert hat. Also davor war hier wirklich kaum was zu merken. Und ganz hinten raus, da war es dann selbst diesem Wald dann ein bisschen zu viel. Aber er hatte ja jetzt wieder Regen, er hat jetzt wieder Feuchtigkeit, ist ja noch weiterer Regen gemeldet. Und ich bin da ganz zuversichtlich, dass der das gut übersteht. Wie gut, das schauen wir uns im nächsten Frühjahr logischerweise zusammen an, wenn die Bäume wieder austreiben. Dann sieht man übrigens, wie stark Wald geschädigt ist, weil gerade bei Laubbäumen ist es eben so, die müssten ganz oben in den feinsten Zweigspitzen wieder austreiben, wieder grüne Blätter bilden. Dann haben sie es gut überstanden. Wenn ganz, ganz oben viele Zweigspitzen abgestorben sind, dann haben sie echt einen Schlag abbekommen, was aber nicht heißt, dass sich solche Bäume nicht regenerieren können. Die können das sogar, das war der Extremfall, den ich mal gesehen habe, in den Heiligen Hallen im ältesten Buchenwald Deutschlands, da war ein Baum abgebrochen, ein riesiger Buchenstamm mit einem Meter irgendwas Durchmesser und ein Span, so 10 cm breit, ist stehen geblieben, 10 cm breit, vielleicht 3 Meter hoch oder so. Und der hat noch eine Krone gebildet, dieser Span. Da war noch eine Rinde dran, war so außen. Dieser Span außen am Stumpf, der hat wieder eine Krone gebildet. Ich schaue mal, ob ich dieses Dings noch raussuchen kann, dann blenden wir es hier noch ein. Wenn ihr es jetzt nicht eingeblendet seht, dann hat es nicht geklappt. Ansonsten freut euch an dem Bild. Ich müsste das aber haben. Ich suche es raus, damit man es noch in das Video reinschneiden kann. Das wirklich krass war, wie regenerationsfähig speziell Buche ist. Also es ist schon unfassbar. Gut, damit haben wir diesen Sommer alle miteinander überstanden. Es war hoffentlich ein heftiger Denkzettel für alle, die sich mit Klimaschutz hauptberuflich beschäftigen und da auch Einfluss haben. Ja, ihr wisst, ich spreche von der Politik, weil die Wälder leisten ihr Bestes, alle, die Natur leistet ihr Bestes. Und das erwarten wir langsam auch mal von der Politik, dass der Klimaschutz endlich ernster genommen wird, weil, das haben wir nicht vergessen, wenn alles gut funktioniert beim Klimaschutz, dann ist das Normal, das neue Normal. Und Meine Prognose ist, unsere heimischen Wälder halten dieses neue Normal aus, wenn wir sie nicht zu stark zur Ader lassen. Und das ist mein Appell ganz zum Schluss auch an die Verantwortlichen aus der Forstbranche. Gönnt speziell den Laubwäldern jetzt für diese Einschlagsaison mal Ruhe. Die haben im Sommer genug gelitten, da muss man jetzt im Herbst nicht noch mit Holzeinschlag einen oben draufsetzen und die Biomasse ausdünnen. Die braucht der Wald jetzt dringend, um sich zu erholen. Und diese Fähigkeit hat er zumindest dort, wo er halbwegs ungestört wachsen darf, hat er noch. Das ist ja das, was mich sehr, sehr zuversichtlich macht. Ihr Lieben, damit entlasse ich euch in die Restwoche. Wir sehen uns und hören uns am Freitag wieder. Und ja, bis dahin wünsche ich euch kühle, nasse, vielleicht nicht zu nasse, aber noch ein bisschen Regen. Regen ist flüssiger Sonnenschein, das wisst ihr ja. Er kann auch aufheitern nach so einer langen Dürreperiode. Und ja, wünsche euch auf jeden Fall eine, wie auch immer, vergnügte, zuversichtliche Woche. Tschüss!